Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sicher kennen viele von Ihnen das manchmal etwas salopp wirkende Sprichwort: Nichts ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es suggeriert einerseits, dass eigentlich nichts im Leben irgendwie sicher ist und man schon hier und da ein gewisses Risiko eingehen muss, um bestimmte Ziele zu erreichen. Andererseits offenbart es doch aber auch den vielleicht tiefer wurzelten Wunsch nach einem planbaren Leben. Und sind wir mal ganz ehrlich, wer von uns hat nicht manchmal auch die Sehnsucht nach dem Blick in die Zukunft? Wer von uns wünscht nicht manchmal auch, dass sein Leben nach seinen Vorstellungen läuft? Aus christlicher Sicht, finde ich, steckt aber noch viel mehr hinter diesem Sprichwort. Wenn wir Amen sagen, dann bedeutet das ja so viel wie, so ist es, so soll es geschehen. Und wir bestätigen damit einerseits ein Gebet, aber bringen damit andererseits auch zum Ausdruck, dass wir daran glauben, dass Gottes Zusagen und Verheißungen aus der Bibel und durch seinen Heiligen Geist wahr sind. Und in puncto Sicherheit spricht die Bibel eine eindeutige Sprache. So lesen wir beispielsweise im 1. Petrus: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er wird für euch sorgen. Im Matthäus-Evangelium geht Jesus sogar noch mehr ins Detail und sagt sogar, dass wir uns nicht darum Sorgen brauchen, was wir essen, was wir trinken, was wir anziehen. Er sagt uns hier ganz klar, wir sollen uns zuerst seiner Herrschaft unterstellen. Und wenn wir das tun, dann wird jeder Tag für sich selbst sorgen. Gott gibt uns also in der Bibel ja so eine Art Lebensversicherung, so ein Rundum-Sorglos-Paket, dass er jedes Detail in unserem Leben, ja, dass er sich um jedes Detail in unserem Leben kümmern möchte, dass er uns rundum versorgen will. Und das ist doch schon mal eine sehr gute Nachricht. Auf der anderen Seite warnt die Bibel aber auch sehr eindringlich vor falschen Sicherheiten. Und ich finde, das wird im folgenden Vergleich, der sich ebenfalls im Matthäus-Evangelium befindet, sehr deutlich. Dort spricht Gott davon, dass wir keine irdischen Schätze sammeln sollen, sondern uns vielmehr darauf konzentrieren, Schätze im Himmel anzusammeln. Und er weist darauf hin, dass irdische Schätze ja zum Beispiel vom Rost zerfressen werden können oder von Motten gefressen werden. Wir sollen viel lieber himmlische Schätze ansammeln, denn die sind unvergänglich, so sagt es die Bibel. Und mir ist eine Geschichte in den Sinn gekommen, die diesen Vergleich ja so sehr schön zum Ausdruck bringt, und die möchte ich einmal vorlesen. Die steht nämlich im Lukas Kapitel 12, die Verse 13 bis 21. Ein Mann in der Menge wandte sich an Jesus: Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll mit mir das Erbe teilen, das unser Vater uns hinterlassen hat. Jesus antwortete ihm: Freund, ich bin nicht zum Richter für eure Erbstreitigkeiten bestellt. Dann sagte er zu allen: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn dieser noch so groß ist. Jesus erzählte ihnen dazu eine Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab, sagte er, ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und all meine Vorräte dort unterbringen und kann zu mir selbst sagen: Gut gemacht, jetzt bist du auch viele Jahre versorgt. Gönne dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Gott sagte zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört denn dein Besitz? Und Jesus schloss: So steht es mit allen, die für sich selbst Besitz anhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Ich weiß noch sehr genau, es war kurz vor dem absoluten Corona-Lockdown und wir saßen in unserem Hauskreis und diskutierten über diese Geschichte. Und mir kam so im Inneren in den Sinn: Ja Gott, also eigentlich finde ich das ganz gut und logisch, was du da sagst. Aber ich verspürte irgendwie auch das Bedürfnis, ja, dass ich doch auch noch eine andere Sicherheit haben möchte. Dass ich doch auch darauf Wert lege, einen bestimmten Grundbesitz ja für schlechte Zeiten zu haben. Weiterhin kam mir so in den Sinn, ja, es ist zwar alles schön und gut, aber es ist doch auch irgendwie unwahrscheinlich, dass mein Leben zum jetzigen Zeitpunkt eine derartige Wendung erfährt. Ist es nicht oft so, dass wir Menschen dazu neigen, uns in falsche Sicherheiten zu wiegen? Wir merken dabei oftmals gar nicht, wie sehr unser Glaubensfundament angegriffen wird. Zunächst wird es vielleicht ein bisschen spröde, dann bekommt es Risse, dann Löcher. Es gibt sicherlich auch Situationen im Leben, wo unser Glaubensfundament möglicherweise einsturzgefährdet ist. Und wir müssen wissen, dass der Teufel versucht, genau dieses zu tun. Er versucht, dieses Fundament zum Einsturz zu bringen, anfällig zu machen. Er sucht die Schwachstellen im System. Und das tut er nicht mit irgendwelchen neumodischen Tricks. Nein, er benutzt genau dieselbe Methode wie schon damals im Paradies. Kann Gott wirklich etwas dagegen haben, wenn wir unser Leben ein Stück weit selber in die Hand nehmen? Frei nach dem Motto, immer weiter, immer höher, immer reicher. Kann Gott wirklich etwas dagegen haben, wenn wir ein Stück weit unabhängig sind, wenn wir uns eigene Sicherheiten anschaffen? Du weißt doch gar nicht, ob das überhaupt wahr ist, was Gott da erzählt. Ja, vielleicht gibt es Gott ja gar nicht. Es ist doch nicht schlimm, hier und da mal ein paar Weichen zu stellen zu seinem eigenen Vorteil und vielleicht dabei mal hier oder da jemanden auszutricksen. Ja, und überhaupt Neid, ist das denn wirklich so schlimm? Führt Neid nicht eher dazu, dass wir versuchen, noch mehr Reichtum zu gewinnen, noch strebsamer zu sein, um unsere Ziele zu erreichen? Petrus warnt vor dem Teufel und beschreibt ihn als eine Art hungrigen Löwen, der nur versucht und darauf achtet, wo irgendein Schaf seine Herde verliert und er versucht, dieses Schaf anzugreifen und er benutzt dabei jede kleinste Gelegenheit. Derartige Gedanken werden in unseren Kopf gesät und wenn wir nicht unheimlich aufpassen, verbreiten sich diese wie das lästige Unkraut in unserem Garten. Ich finde, die Corona-Krise ist ein bisher beispielloses ein beispielloser Index im 21. Jahrhundert dafür, der uns eigentlich aufzeigt, ja, wie sicher ist denn unser Glaubensfundament aktuell? Mehr oder weniger unerwartet und plötzlich mussten wir unser Leben stark einschränken, waren Dinge nicht mehr möglich, die für uns sonst so selbstverständlich waren. Ja, worüber wir nicht mal nachgedacht haben, die sind jetzt auf einmal weg. Und das war also auch für mich und ich denke auch für viele andere irgendwie auch eine schmerzhafte Erfahrung. Ja, es war vielleicht wie so eine Art kalter Entzug, könnte man fast sagen. Man merkt manchmal erst, was einem fehlt, wenn es einem tatsächlich weggenommen wird. Und als ich so darüber nachdachte, habe ich Gott gefragt, sag mal Herr, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ist es die Corona-Krise? Oder aber habe ich vielleicht falsche Prioritäten in meinem Leben gesetzt? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Das Coronavirus ist eine ernsthafte Gefahr. Und ich finde, die beschlossenen Maßnahmen waren absolut notwendig. Und auch heute haben wir die Pflicht, die Risikogruppen und auch jeden Mitmenschen, so gut es irgendwie geht, zu schützen. Aber zurück zum Kernproblem. Möchte Gott vielleicht, dass wir uns wieder neu orientieren, dass wir wieder neu überlegen, wo unsere wahren Schätze liegen. Und die Bibel gibt uns diesbezüglich auch Hinweise, was solche Schätze sein könnten. Im Korintherbrief gibt Paulus drei Grundsätze, die nennen sich Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ich glaube, der Glaube ist eigentlich so der größte Schatz, den Gott uns schenkt. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, damit unsere Schuld vergeben ist, damit wir eine lebendige Beziehung mit Gott haben können, damit wir uns von seinem Heiligen Geist erfüllen lassen können, sodass wir ein Leben in Friede und Zuversicht haben, ohne Sorgen und ohne Furcht. Und das ist ein großes Geschenk. Und das Schöne daran ist, dieses Geschenk, das ist völlig kostenfrei. Wir können uns das gar nicht verdienen. Gott schenkt es uns einfach nur. Wir müssen es lediglich annehmen und uns von seinem Heiligen Geist erfüllen lassen. Was für ein geistliches Geschenk, was für ein irdischer Schatz ist das, wenn wir daran glauben können? Und aus dem Glauben und aus der Erfüllung mit dem Heiligen Geist erwächst unmittelbar die Liebe, die sich in unserem Leben immer weiter entfalten kann, wenn wir es denn zulassen. Und ich habe im Römerbrief einen schönen Abschnitt gefunden, der, wie ich finde, diese Eigenschaft der Liebe sehr schön beschreibt. Und den möchte ich einmal vorlesen. Der steht im Römer Kapitel 12, zunächst die Verse 1 bis 2. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Weiter heißt es in den Versen 9 bis 21. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Handelt vielmehr nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde das Böse mit Guten. Ich finde, dieser Abschnitt im Römerbrief beschreibt es so treffend, was Liebe alles sein kann. Und man kann sich leicht vorstellen, wenn Menschen danach streben und diese Eigenschaften auch zum Teil schon erfüllen und sich immer weiterentwickeln. Was für eine Zuversicht, was für einen inneren Frieden, was für eine Zufriedenheit müssen diese Leute haben. Und keine Pandemie der Welt, noch irgendeine Naturkatastrophe, noch irgendein anderer Zustand auf der Welt kann an diesem Gerüst rütteln, kann diese tiefe innere Zufriedenheit und Zuversicht in irgendeiner Weise angreifen. Nutzen wir doch die Chance, um uns wieder um unsere Baustellen zu kümmern, die wir vielleicht schon viel zu lange hinausgeschoben haben. Vielleicht gibt es da jemanden, den wir schon viel zu lange vernachlässigt haben, um den wir uns einmal wieder kümmern sollten. Vielleicht gibt es irdische Schätze, zum Beispiel das Streben nach Reichtum, wo wir viel zu lange unseren Fokus drauf gelegt haben und der uns schon jetzt abhängig gemacht hat. Vielleicht gibt es Leute, auf die wir eifersüchtig sind, wo wir neidisch sind, auf die wir vielleicht sogar Hass verspüren. Segnen wir doch diese Leute erneut und bitten um Frieden. Überwinden wir doch das Böse in dieser Hinsicht mit Guten. Und ich finde, daraus erwächst auch der letzte Grundsatz, nämlich der Grundsatz der Hoffnung, Und Joyce Meyer formuliert es hier so treffend. Sie sagt, wer hofft, setzt seinen Glauben aktiv ein. Er vertraut darauf, dass sich die Dinge irgendwann zum Guten wenden werden. Man trägt in sich das unerklärliche und doch unbestreitbare Gefühl, dass heute einfach nicht der richtige Zeitpunkt zum Aufgeben ist. Und wir als Christen können getrost glauben, dass alles, was passiert, irgendwie durch Gottes Hand geht. An einer Stelle in der Bibel heißt es sogar, wenn ein Spatz zu Boden fällt, dann weiß das Gott sogar. Wie viel mehr wird Gott wissen, was wir brauchen, besonders in der Krise? Und wie viel mehr wird uns Gott helfen, durch derartige Krisen zu kommen? Ohne Zweifel, neue Situationen erfordern neue Maßnahmen und es ist erforderlich, dass wir vielleicht unser Leben umstellen, dass wir vielleicht einen neuen Weg einschlagen, den wir bisher noch nicht gekannt haben. Ohne Zweifel, jeden Menschen bereitet so etwas Furcht und Angst, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Und das erinnert mich so abschließend an die Geschichte von Jesus, als er auf dem Wasser geht und Petrus sagt, Herr, ich möchte das auch. Und Jesus sagt, na klar, komm. Und der Petrus geht doch auf dem Wasser und sieht auf einmal die hohen Wellen und kriegt plötzlich Angst und schreit um Hilfe und betet. Und was Jesus in dieser Situation macht, ist einfach faszinierend. Er streckt seine Hand zu Petrus aus und hilft ihm, ist für ihn da, tröstet ihn. Durch die Corona-Krise kann man gewissermaßen sagen, dass wir von unserem scheinbar sicheren Boot gerissen wurden. Dass dieses Boot ja unfreiwillig gekentert ist. Das heißt, wir haben gar keine andere Wahl bekommen, sondern wir wurden vielleicht auf das offene Meer geschickt. Drastischer formuliert, durch die Corona-Krise wurden uns ein Stück weit unsere irdischen Schätze genommen. Wie schön ist es da zu wissen, dass Jesus bereits dasteht und seine Hand entgegenstreckt und uns trösten möchte und für uns da sein möchte und uns durch diese Krise tragen will. Gott sichert uns zu, dass unsere himmlischen Schätze nicht verloren gehen kann, dass niemand sie angreifen darf und dass sie für eine Ewigkeit Bestand haben. Und er sichert uns zu, dass er uns in jeder Situation hilft und uns dadurch trägt. Und das ist doch nun wirklich so sicher wie das Amen in der Kirche. Seien Sie gesegnet. Amen.